HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler und mit einem erfrischenden Thema. Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Rio widmen wir uns heute der Wissenschaft vom Schwimmen. Sie erfahren, welche Rolle immer neue Materialien für Schwimmanzüge spielen. Der Darmstädter Weltmeister Marco Koch, der jetzt schon in Brasilien trainiert, der hat einiges dazu zu erzählen. Und Sie erfahren, wie es sich anfühlt, in Sirup zu schwimmen. Im Interesse der Wissenschaft natürlich. Ein bisschen verrückt kommen einem manche wissenschaftlichen Studien schon vor. Der Schweizer Wissenschaftsjournalist und Autor Reto Schneider hat ein ausgesprochenes Faible für solche verrückten Experimente. In der Neuen Zürcher Zeitung stellt er sie regelmäßig in seinen Kolumnen vor. Und in seinen Büchern sind sie nachzulesen. Ich habe vor unserer Sendung per Skype mit Reto Schneider gesprochen und ich habe ihn gefragt, was es denn mit dem Schwimmwettkampf im Sirup auf sich hat und was man daraus vielleicht für Olympia lernen könnte.
Ja, das Experiment wurde im Jahr 2003 in den USA durchgeführt von einem Chemiker namens Ed Kassler, der ist Professor an der University of Minnesota. Und er ist auf eine ganz lustige Art darauf gestoßen, das überhaupt zu beprüfen, nämlich viele Jahre bevor er das Experiment gemacht hat. Als junger Mann hat ihn eine Studentin, er beschreibt sie als eine rundliche Studentin, zu einem Schwimmwettkampf aufgefordert. Und diesen Wettkampf hat er überraschenderweise für ihn verloren. Und dann hat er sich begonnen, mit der Frage zu beschäftigen, was die Physik des Schwimmens dazu zu sagen hat, und ist dabei auf alle möglichen anderen Fragen auch gestoßen. Und eine der ganz großen Fragen war tatsächlich, ist man schneller in einer dickflüssigen Flüssigkeit oder ist man langsamer in einer dickflüssigen Flüssigkeit?
Also Schwimmen im Sirup, wäre das ein Vorteil oder nicht?
Ganz genau. Und es gab dazu zwei Meinungen, die gab es schon seit dem 17. Jahrhundert, nämlich Isaac Newton. Der hat ganz einfach gesagt, was jeder Laie wahrscheinlich auch denkt, ja, eine dicke Flüssigkeit, die bremst natürlich, also wird man langsamer sein. Andererseits hat der Gelehrte Christian Huygens, der vermutete, dass es gar keine Rolle spielt, dass nämlich nur die Geschwindigkeit den Widerstand bestimmt.
Der hat zur gleichen Zeit gelebt wie Newton, oder?
Der hat ungefähr zur gleichen Zeit gelebt, genau.
Und seine Vorstellung war dann, egal ob ich durch dickflüssiges oder dünnflüssiges schwimme, der Widerstand des Wassers spielt keine Rolle.
Genau, ganz genau. Und das ist ja im ersten Moment nicht ganz einzusehen. Auf der anderen Seite kann man sich überlegen, natürlich hat Newton recht, wenn er sagt, dass eine dickflüssige Flüssigkeit bremst. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch überlegen, ich kann mich ja da auch besser abstoßen an einer dickflüssigen Flüssigkeit. Also wenn die Viskosität, wie man sagt, eben die Dickflüssigkeit höher ist. Und das war ein ungelöstes Rätsel. Und der Grund, weshalb es ungelöst war, ist ganz einfach. Es ist enorm aufwendig, das zu testen. Ich meine, Sie brauchen einen Pool voll Sirup.
Tja, und wie haben die amerikanischen Wissenschaftler sich diesen Pool geschaffen?
Also Ed Kassler hatte einen Studenten in seiner Klasse, und das war ein Schwimmer, ein Wettkampfschwimmer. Und der hat sich für alle möglichen Fragen der Physik des Schwimmens interessiert. Und der hat ihn eigentlich dazu gebracht, dann diese Frage anzugehen. Er musste diesen Pool voll Sirup haben. Das ist nicht ganz einfach. Er brauchte 22 Bewilligungen von der Universität, bis er diesen Pool füllen konnte. Es war auch, die große Frage war auch, wie dickt man das Wasser ein? Zu Beginn hat er daran gedacht, Mais-Sirup zu brauchen, also einfach hektoliterweise Mais-Sirup in dieses Wasser zu kippen. Da wurde ihm dann beschieden, die Kläranlage würde kollabieren, wenn man so viel zuckerhaltiges Wasser dann wieder klären müsste. Und schließlich nahm er Guar-Kernmehl, das ist ein Gelliermittel, das wird auch zum Verdicken von Salatsoßen und Eiscreme verwendet.
Und wie? Also das ist was anderes, ob ich jetzt ein Pudding oder eine Salatsauce damit eindicke oder ob ich ein ganzes Schwimmbecken damit zum Gelieren bringe.
Ja, genau, das war technisch, war das nicht ganz einfach. Er hat da 310 Kilogramm von diesem Geliermittel, musste er auflösen in diesem Pool. Er hat dann eine Art großen Mixer gebaut, wo er diesen Sirup mal vormischen konnte, bevor er ihn in den Pool gekippt hat. Und auch im Pool hat er viele Pumpen gehabt, die das Wasser da durcheinander brachten, weil sonst hätte sich der Sirup dann ganz unten am Pool, wie man das aus dem Trinkglas kennt, hätte sich da angesammelt.
Also klumpenfrei gemischtes Gelee oder klumpenfrei gemischter Sirup war das nachher dann.
Genau, der war ungefähr doppelt so dickflüssig wie Wasser. Und dann kam der große Tag. Es war der 18. August 2003. Neben diesem Schwimmer, den er hatte, waren da noch sechs weitere Versuchspersonen, die dann abwechslungsweise in diesem Pool oder in einem normalen Pool geschwommen sind, damit er vergleichen konnte. Und das Resultat war, dass es keine Rolle spielt, dass Huygens also recht hatte. Die Schwimmer waren ungefähr gleich schnell. Es spielte keine Rolle, ob sie in diesem Sirup schwammen oder in Wasser.
Und wie hat sie es angefühlt, dieses Schwimmen im Sirup? Gibt es da Erfahrungsberichte dazu?
Ja, also man sieht auf einem Bild, sieht man einen Schwimmer, wie er diese Flüssigkeit oder diesen Sirup dann durch die Finger gleiten lässt und es soll so gewesen sein, wie wenn man in Schleim schwimmt.
Aber es ist also offensichtlich kein Mittel, um Weltrekorde zu brechen, das Wasser einfach ein bisschen anzudicken.
Nein, das nicht. Aber die Frage ist natürlich interessant, wenn man sich das konsequent zu Ende überlegt, wenn man eine extrem dickflüssige Flüssigkeit hätte, dann ist jedem klar, dass man ja überhaupt nicht mehr vorwärts kommt. Also es gibt schon einen Moment, wo dann die Dickflüssigkeit eine Rolle zu spielen beginnt, aber offenbar, das haben sie dann auch berechnet, müsste dieses Wasser noch tausendmal dickflüssiger sein, damit es wirklich eine Rolle spielt, damit man langsamer wird.
Hat man denn aus diesem Experiment trotzdem was für den Schwimmsport gelernt?
Eine lustige Frage, die dieser Schwimmer Gettelfinger dann sich gestellt hat, war, seine Trainer hatten ihm immer gesagt, er solle doch den ganzen Körper rasieren. Das machen die Schwimmer ja, um das letzte Quäntchen Widerstand, das sie beeinflussen können, um den wegzunehmen. Aber Gettelfinger hat sich überlegt, wäre es nicht besser, wenn ich zwar meinen Körper rasieren würde, aber meine Arme nicht, weil bei den Armen ist ja ein großer Widerstand gewünscht, jedenfalls beim Crawl, wo man die Arme an der Luft nach vorne bewegt und dann wie als Paddel zurückbewegt, um abzustoßen. Und das war so eine der Fragen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es letztlich eher eine psychologische Wirkung hätte, weil der Effekt so klein wäre von diesen paar Haaren an den Armen, dass er nicht ins Gewicht fallen würde.
Und wie würden Sie jetzt nochmal in einem Satz das Ergebnis des Sirupversuches zusammenfassen?
Das Resultat widerspricht, was Laien glauben würden, nämlich dass eine dickflüssigere Flüssigkeit einen Schwimmer abbremst. Das sind zwei Effekte, die dann eine Rolle spielen. Einerseits bremst die Flüssigkeit tatsächlich ab, andererseits kann man sich stärker daran abstoßen und der Nettoeffekt ist dann, man bleibt gleich schnell.
Tja, und für dieses Ergebnis gab es dann sogar einen Nobelpreis.
Genau, nicht einen richtigen Nobelpreis, sondern den fast berühmteren noch Ig-Nobelpreis, den Spaß-Nobelpreis, sage ich mal, für Dinge, die einem zuerst zum Lachen und dann zum Denken bringen, wie das Motto dieses Preises lautet.
Marco Koch, der Weltmeister aus Darmstadt, der sich Hoffnungen auf eine Medaille in Rio machen darf, der wird sicher nicht in Sirup schwimmen. Da ist die interessante Frage eher, was wird er tragen beim Schwimmwettkampf und warum? Hören Sie dazu einen Beitrag von Corinna Tertel.
Marco Koch ist gerade aus dem Becken gestiegen. Das Wasser tropft an ihm herab, läuft über das Tattoo an seinem linken Oberarm. Fünf Ringe in fünf Farben, die olympischen Ringe. Er setzt sich auf die Stufe am Rand des Beckens. Dafür, dass der Weltmeister über 200 Meter Brust gerade eine Wettkampfsimulation geschwommen ist, sieht er schon recht erholt aus.
Erholt ist relativ. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Physiotherapie und muss mich einfach ein bisschen entspannen.
Pausen, Entspannung, Regeneration, Belastungsmanagement ist das A und O. In den vergangenen 10 bis 20 Jahren ist viel passiert in der Forschung, sagt der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse. Da die Belastungen der Sportler nicht immer weiter hochgeschraubt werden können, wird versucht, über das Material noch etwas herauszuholen.
Wir haben es ja bei den Schwimmern erlebt, dass beispielsweise bestimmte Formen, gerade auch der Bekleidung auf der Oberfläche, dazu dienen, dass wir fischenähnlich durch das Wasser gleiten können und damit der Hautwiderstand deutlich reduziert wird. Denn das, was wir bei all diesen Sportarten eben versuchen zu minimieren, ist den Widerstand. Das heißt, dass die Kraft, die der Sportler Sportler aufbringen, sofort in Leistung umgemünzt wird und nicht durch Wind, durch Wasser oder wie auch andere Dinge eben gehemmt wird. Bei Schwimmern haben wir viele neue Weltrekorde durch die Schwimmsuits erlebt. Die haben wir mittlerweile leider vom Markt nehmen müssen, weil es doch da Ungerechtigkeiten gab. Aber auch hier waren Steigerungen plötzlich um 5-10% möglich. Daran erkennt man, die Materialschlacht geht richtig los.
Um überhaupt noch konkurrenzfähig zu bleiben, mussten die Sportler zu den teuersten Ganzkörperanzügen mit viel Hightech greifen. Und selbst die verschiedenen Materialien, von Plastik bis Textil, führten zu Ungerechtigkeiten. Die knallengen Anzüge führten auch zu unvorteilhaften Situationen für die Sportler. Nicht immer sind Neuerungen eben Verbesserungen. Während Marco Koch mit anderen Sportlern zusammensitzt, erzählt er da von so einer Situation.
Ich weiß es noch, in Berlin ist Weltcup oder so, komm da hin, neuen Anzug gekriegt, halbe Stunde reingequält, hast geschwitzt, die Hände haben geblutet, hast Blasen gehabt, dann machst du es zu und paff, wie so ein Autoreifen, paff, das ganze Ding platzt auf. Du hast ja auch keine Chance mehr, weil du ziehst das Teil vielleicht 20 Minuten vorm Start an und dann stehst du da mit dem kaputten Ding, das zapfenduster, da ist nichts mit, oh, ich zieh mir mal kurz einen neuen an, das ist dann nicht mehr. Ne?
Wenn Marco Koch wettkampfnah trainiert, dann quetscht er sich draußen am Beckenrand in die extrem enge Wettkampfhose, die ähnlich aussieht wie eine Radlerhose, die fast bis zum Knie geht. In dieser Hose zu schwimmen, ist etwas völlig anderes als in einer normalen Badehose, wie sie im Sportgeschäft auf den Stangen hängt.
Ja, es macht schon einen Riesenunterschied. Da wird ja auch immer weiter dran geforscht. Und der Vorteil ist eben, die bedeckt deutlich mehr meines Körpers als die normale Badehose. Und die Oberfläche, die gleitet einfach besser durchs Wasser als meine Haut jetzt zum Beispiel. Und dann ist der nächste Vorteil, dass die von der Kompression her sehr, sehr hoch ist. Das heißt, die drückt die Oberschenkelmuskel zusammen. Und die Muskulatur vibriert weniger. Und wenn die Muskulatur bei der Kontraktion weniger vibriert, ermüdet sie nicht so schnell. Das heißt, ja, da hat man auch noch einen Vorteil, dass man eben länger leistungsfähig ist.
Und man hört es schon, auch die Sportler selbst klingen fast wie Wissenschaftler. Leistungssport ist eben eine Wissenschaft für sich. Beim Einschwimmen trug der 26-Jährige gerade noch seine lustige SpongeBob-Badehose. Normalerweise trainiert Marco in ganz normalen Badehosen, erklärt Trainer Alexander Kreisel vom DSW Darmstadt.
Die engen Hosen oder die Wettkampfhosen, die sind schon, ja, wenn man sie sehr lange anhat, nicht so angenehm. Und dann ist es natürlich dann nur sinnvoll, wenn man es auch wirklich nur anhat, wenn man schnell schwimmt. Und sie haben natürlich auch ein bisschen Abnutzung. Also je mehr die im Wasser sind, je mehr die getragen werden, desto mehr verlieren sie so ein bisschen den Effekt und die Spannung.
Es gibt unendlich viele Modelle, sagt der Weltmeister über 200 Meter Brust, Marco Koch.
Rein technisch nehmen die Hosen sich nicht mehr sehr viel, vielleicht ein bisschen teilweise. Aber nur weil die Hose in irgendeinem Strömungskanal besser abgeschnitten hat, heißt ja nicht, dass sie an meinem Körper dann besser sitzt, dass ich mich in der auch wohlfühle, dass mein Beinschlag damit auch besser ist. Deswegen, ja, gehe ich da hauptsächlich dann auf meinen Wohlfühlfaktor.
Und während bei Marco Koch, der schon in Brasilien im Trainingslager ist, schon die olympische Wettkampfhose parat liegt, wird in den Instituten der Sportwissenschaften weitergeforscht. Ingo Frohböse und Gerd-Peter Brüggemann von der Deutschen Sporthochschule in Köln sagen, wie es weitergehen wird, welche neuen Schwerpunkte sie setzen werden.
Wir beschäftigen uns wirklich aktuell sehr intensiv mit der Regeneration von Gewebe, weil das wir eben noch nicht so hundertprozentig wissen. Das zweite Gebiet ist die Muskulatur. Die Sportwissenschaft hat begonnen, sich sehr stark mit der Ausdauer, mit der Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit auseinanderzusetzen. Darüber wissen wir alles über das Herz-Kreislauf-System, wir wissen nichts über die Muskulatur in Gänze. Wir wissen zwar, dass sie arbeitet, dass sie kräftig ist, dass sie wachsen kann, aber wie sie richtig funktioniert biochemisch, das wissen wir noch nicht. Und der letzte Punkt, der sicherlich auch sehr, sehr stark in den Mittelpunkt in den nächsten Jahren kommen wird, ist das Immunsystem. Gerade auch die Zusammenhänge zwischen Immunsystem und Neurologie und mentaler Stärke. Also gerade der Zusammenhang mit dem Immunsystem, der wird uns noch einige Jahre beschäftigen.
Das nächste wird sein, Marker, Biomarker zu finden, um zu identifizieren, was für den einzelnen Athleten, denn alles ist individuell, die richtige Form der Belastung ist.
Und das Allernächste wird sein, ab dem 5. August Tausenden von Spitzenathleten aus der ganzen Welt zuzusehen. Dabei zuzusehen, wie sie unter anderem auch Erkenntnisse aus den Wissenschaften umsetzen. Bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro.
Ein Beitrag von hr-Info-Reporterin Corinna Tertel. Das war hr-Info wissenswert. Mein Name ist Regina Oehler.